heute Morgen geht es mir um Dankbarkeit. Ich habe irgendwie das Thema Dankbarkeit aufs Herz bekommen für heute Morgen. Und wir feiern ja Erntedankfest. Und ich möchte für den Anfang uns gerade mitnehmen, ich glaube, ich ziehe das noch ein bisschen retour da, möchte uns heute Morgen mitnehmen in zwei kurze Geschichten vom Volk Israel, wo sie in der Wüste sind. Jetzt muss ich gleich schnell schauen, hat es da. Ah, sehr schön. Wir sehen hier die Wolkensäule. Das ist die Wolkensäule und in der ist Gott am Volk Israel in der Wüste vorangegangen. Am Tag in einer Wolkensäule, in der Nacht in einer Feuersäule. Ich stelle mir das immer so schön einfach vor. Ich wünsche mir manchmal, ich hätte auch so eine Wolkensäule, die mir im Leben vorangeht. Das Leben wäre sehr einfach, habe ich dann das Gefühl. Ob das stimmt, ist eine andere Frage. Das Volk ist erst gerade durchs Meer gezogen bei dieser Szene. Sie sind auf dem Weg in die Wüste rein. Sie sind gerade durchs Meer durch, alles ist noch neu. Sie freuen sich und sie sind unterwegs. Man sagt, es waren ungefähr 1 Million Menschen, die hier ausgezogen sind aus Ägypten. Sie laufen in die Wüste rein, ein Tag, 2 Tage, 3 Tage. Und am 3. Tag merken sie plötzlich, oh, wir haben nichts mehr zu trinken. Sie haben kein Wasser mehr gehabt. Und jetzt ist es ja so, in der Wüste, oder, wenn man sich das so vorstellen, rund um Sand und Stein, es ist heiß, es brennt den ganzen Tag die Sonne auf den Kopf haben. Weit und breit kein Wasserhahn, kein Go-Pronto-Shop, gar nichts. Und ich glaube, da wird man unruhig, da würde ich auch unruhig werden. Und dann passiert etwas. Sie finden eine Wasserstelle. Sie finden einen Ort mitten in der Wüste und dort hat es Wasser. Und ich stelle mir so vor, der Kollege mit dem roten Dress da, der ist der schnellste gewesen. Der ist vorausgerannt, ist in das Wasser reingegumpelt. Vielleicht gerade eben ganz. Hat einen tiefen, grossen Schluck genommen und das Wasser war nicht fein gewesen. Es war bitter gewesen. Es war so bitter gewesen, dass das Volk Israel dem Wasserloch, das sie da gefunden haben, dem haben sie Mara gesagt. Das heisst Bitterkeit. Man hätte es nicht können trinken. Und jetzt stell dir vor, du bist da auf einer Wüstenwanderung. Du bist seit 3 Tagen in der Wüste. Du weißt nicht, ob du überhaupt noch mal etwas zu trinken bekommst. Und dann kommst du an einen Ort voller Wasser. Und das Wasser kannst du nicht trinken. Und ich stelle mir dann so vor, ich finde das Bild sensationell. 1 Million Menschen schauen den Mose genau so an. So. Kamerad mit Bart. Sie schauen den Mose an und erwarten von ihm, dass jetzt irgendwas passiert. Und der Mose ist ein weiser Mann, er löst das Problem nicht sofort selber. Der Mose geht beten und fragt Gott, was er jetzt machen soll. Und Gott gibt ihm meiner Meinung nach eine lustige Antwort. Er zeigt ihm ein Holzstück. Ein Stückchen Holz. Er schaut, nein, wir haben jetzt da kein Holzstück, haben jetzt nicht mitgenommen. Ein Stückchen Holz, wie auch immer das dort in der Wüste, wenn er das gefunden hat. Und sagt ihm, nimm das Holz und rühr es ins Wasser. Ich habe auch schon Holz ins Wasser geworfen. Ich glaube, die meisten von euch haben auch schon mal Holz ins Wasser geworfen. Ich weiß nicht, bei wie vielen von uns sich die Wasserqualität nachher verändert hat. Aber bei Mose hat es irgendwie funktioniert. Er hat das Stück Holz genommen, hat es ins Wasser geworfen und plötzlich hat man das Wasser können trinken. Einfach so. Und das ganze Volk und offensichtlich da auch ihre Kamel und ihre Tiere haben zu trinken gehabt, sind mitten in der Wüste wunderbar versorgt worden mit Trinkwasser. Sie sind dann von dem Ort weitergezogen. Wieder glücklich, oder? Da, man sieht, sie lachen wieder. He? Sind weitergezogen. Dann heisst es, sie sind zu einer grossen Oase gekommen. Eine Oase, das ist so ein Ort, mitten in der Wüste, wo es Wasser hat. Und weil es dort Wasser hat, wachsen dort auch Pflanzen. Sie sind zu einer Oase gekommen mit 12 Wasserquellen und 70 Palmen. Ich finde 70 jetzt nicht so viel für 1 Million Leute. Aber genau, sie sind an die Oase gekommen, haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Und haben sich ausgeruht, heisst es in der Bibel, sind dort gewesen, für eine bestimmte Zeit, haben sich erholt, haben gegessen, haben getrunken. Und dann sind sie weitergezogen, Richtung Berg Sinai. Der Berg Sinai, das ist der Berg, wo der Mose nachher die 10 Gebote bekommen hat. Dort ist Gott nachher am Volk auf dem Berg begegnet. Und dann Wir sehen da wieder, oder? Gott läuft immer noch voraus. Die Wolkensäule ist immer noch da. Gott läuft voraus. Das Volk läuft hinten an. Und dann passiert etwas Neues. Das Volk hat Hunger. Mitten in der Wüste. Kein McDonald's, kein Burger King, kein Go-Restaurant. Nichts. Wieder das Gleiche. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Mose, der arme Mann, hat eine Million Leute, die schauen ihn wieder so an und wollen von ihm etwas zu essen. Die haben so Hunger, dass sie sogar schon gesagt haben, wir wären gescheiter in Ägypten geblieben. Ja, wir waren versklavt. Ja, man hat uns misshandelt. Ja, wir waren Gefangene. Ja, wir mussten grausam hart arbeiten. Aber wenigstens haben wir zu essen gehabt. Und jetzt sind wir da in der Wüste und wir verhungern. Und der Mose? Er betet wieder. Er fragt Gott, was mache ich? Oder besser gesagt, was machst du? Er kann ja nicht viel machen. Und Gott sagt ihm, ich begegne morgen euch in dieser Wolke, wo ich euch vorangehe. Ich begegne euch und ich rede zu euch. Und das passiert dann. Gott am nächsten Tag kommt in seiner Herrlichkeit. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen muss. Vielleicht hat die Wolke einfach geleuchtet oder so. Kommt in seiner Herrlichkeit und redet durch die Wolke zu Mose. Und sagt dem Mose, heute Abend werdet ihr Fleisch essen. Er sagt nicht, noch nicht wie. Die Bibel sagt nicht, dass er sagt wie. Er sagt nur, heute Abend werdet ihr Fleisch essen. Und morgen werdet ihr Brot essen. Und dann wird es Abend und dann landet ein grosser Schwarm von Vögeln. Mitten in der Wüste. Ein grosser Schwarm von Vögeln landet ums Lager herum von Israel. Und die Vögel lassen sich fangen und das Volk Israel bereitet die zu. So ein bisschen wie Bulle. He? Und sie können Fleisch essen. Ich habe da gedacht, das wird vielleicht etwas so, das wird es zur Nacht gehen, oder? So, ein bisschen die Richtung. Gott versorgt das Volk auch in der Wüste mit Fast Food. Genau, und sie haben einen vollen Bauch, sie freuen sich. Und dann am nächsten Morgen passiert nochmal etwas Spannendes. Gott hat ja gesagt, am Abend essen sie Fleisch, am Morgen essen sie Brot. Am Morgen liegt im Wüstensand, neben dem ums Lager herum heisst es, es liegt etwas im Sand, das sie vorher noch nicht gekannt haben. Etwas Komisches. Die Bibel sagt, das hat ausgesehen wie Koriandersamen. Ich habe bis vor kurzem selber nicht gewusst, wie Koriandersamen aussehen, auch weil ich es selber nicht besonders gerne habe, den Geschmack. Ich habe hier ein paar Proben dabei. Ihr könnt das mal anschauen. So wird das etwa ausgesehen haben. So Körnchen sind im Sand gelegen. Und in der Bibel steht da ein lustiger Vers, und zwar heisst es dort, die Israeliten sahen es und fragten einander, was ist das? Da versteckt sich ein kleiner Wortwitz, den wir wahrscheinlich nicht sofort verstehen. Die Frage, was ist das, auf Hebräisch heisst Manhu oder Manna. Und Manna ist der Name, wo sie ja nachher diesen Körnchen gegeben haben, das Brot vom Himmel. Was ist das? Das heisst, was ist das? Und der Mose erklärt ihnen, das ist quasi das Brot vom Himmel. Ab jetzt werdet ihr jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, die Körnchen ums Lager verstreut finden. Und dann geht raus und sammelt pro Person ein in eurem Zelt, in eurem Haushalt, ein Krug voll. Oder vielleicht so einen Korb voll. Pro Person ein so einen Korb voll. Und das langt, von dem könnt ihr den ganzen Tag leben. Und ganz wichtig, es gibt jeden Morgen frisches Manna. Ihr müsst nichts aufbewahren für den nächsten Tag. Nur am sechsten Tag, weil am siebten Tag, das ist der Ruhetag, dort gibt es kein Manna. Und das Volk hat das mehrheitlich gemacht. Ich weiß nicht genau, ob sie die Samen, die Koriandersamen, ob sie das Manna so gegessen haben oder ob sie Brot daraus backen haben. Auf jeden Fall sind sie versorgt worden mit Essen und Trinken. Es hätten so ein paar gegeben, die haben gedacht, komm, wir bewahren trotzdem etwas auf. Ich als guter Schweizer würde das wahrscheinlich auch machen, oder? Etwas für jetzt, etwas lege ich auf die Seite. Wir müssen ja Sicherheit haben. Und am nächsten Morgen, wo sie das wieder essen wollten, war es voller Würm und Maden. Und es hat ganz gruselig gestunken. Man konnte es nicht essen. Aber so hat Gott sein Volk versorgt. Zmitzt in der Wüste, hat auf ihre Not reagiert und hat ihnen zu trinken gegeben und hat ihnen zu essen gegeben. Das ist so eine Geschichte, oder? Das sind so zwei Geschichten. Für die, die sich wundern, wo das steht im 2. Mose 15 und 16. Das ist so eine Geschichte, ich weiss nicht, wie viele Mal ich die schon gehört habe. Und vielleicht du auch. Und bei mir, ich habe gemerkt, wenn ich so eine Geschichte liest, dann hat sich bei mir so eine innere Selbstverständlichkeit eingestellt. So, ist ja logisch, ist ja Gott, sein Volk, er versorgt, ist ja gar kein Wunder. Aber eigentlich, es ist ein Riesenwunder. Da liegt einfach irgendetwas im Sand, wo man essen kann. Oder man rührt ein bisschen Holz ins Wasser und dann gibt es Trinkwasser daraus. Gott versorgt, weil er weiß, was sein Volk braucht. Wir feiern heute ja Erntedankfest hier miteinander. Und ich komme gerade auf das zurück. Ich möchte euch aber zuerst eine kleine Anekdote aus dem Leben von mir und meiner Frau erzählen. Meine Frau und ich, wir essen gern. Wir essen gern gut. Ich esse auch gern viel. Und meine Schwiegereltern lachen gerade ein bisschen mehr als alle anderen. Und eine der zentralen Fragen für mich und meine Frau, wo wir hier in die Region gezogen sind, war, wo kriegt man da eigentlich die beste Pizza her? Wir haben Tomaten schon ausprobiert und Jennys oder Jennys Lieferdienst hier in Effretiken, oder wie er heisst. Johnny? Johnny. 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 Der Johnny. Wir sind eher auf Johnny, nicht auf Tomaten. Ich habe schon festgestellt, das ist da drin fast ein Kapitalverbrechen. Tut uns leid, vielleicht haben wir Thurgauer einen anderen Geschmack, wir essen ja sonst nur Äpfel, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, die zwei Pizza-Lieferdienste haben wir schon ausprobiert, dann sind wir schon im Stars and Stripes gewesen. Stars and Stripes hat es ja da oben eins, wunderbar. So viel zum Thema viel essen. Dann, wo sind wir noch gewesen? Im Subway, in Dietliken sind wir schon gewesen. Ich bin jetzt offiziell Effretti. Ich habe letztens im CP mit den Jungs diskutiert, ob man Effretikon oder Effretikon sagt. Auf jeden Fall, ich fühle mich jetzt hier effektiv heimisch seit 2 Wochen. Warum? Ich habe meinen ersten Döner vom Bahnhof gegessen. Ich glaube, wenn man einen Döner vom Bahnhof isst, gehört man zum Ort. Das ist das Kriterium. Wir sind auch schon im Migros und Coop-Restaurant gewesen. Und manchmal, wenn wir so einkaufen, zum Beispiel fürs Wochenende, dann laufen meine Frau und ich so durch den Laden und denken, was hätten wir denn gern? In 80% der Fälle gibt es dann Pizza. Und in 20% der Fälle sehe ich Fleisch. Ich erzähle euch das jetzt nicht zum Protzen, verstehen wir uns nicht falsch. Sondern ich erzähle euch das, mir ist aufgefallen, uns geht es eigentlich wahnsinnig gut. Und ich bin unheimlich weit entfernt vom eigentlichen Grund fürs Erntedankfest. Ich kenne euch noch nicht so gut. Haben wir Landwirte unter uns? Hat es da Bauern im Raum? Bitte mal kurz ein Salto machen. Nein, bitte mal. Okay. Etwas, was ich spannend finde, ist, Landwirte haben noch einen ganz anderen Zugang zu dem Thema Ernte und Erntedank. Ich glaube, die meisten von uns, wir glauben ja, dass unsere Nahrungsmittel fertig abpackt in Plastik oder Karton in den Mikro zum Gestell auswachsen und darauf warten, bis wir sie mitnehmen. Ist ja nicht ganz so. Nicht ganz. Es ist auch bei uns, auch wir, die in die Läden gehen können, posten. Es ist immer noch Gott, der versorgt. Und ich glaube, bei uns im Land, in der Schweiz, wo so ein hohes Level an Selbstverständlichkeit herrscht, was Essen und Trinken anbelangt, haben wir alle Grund zum dankbar sein. Wahrscheinlich mehr, als uns bewusst ist. Es ist ein Privileg, wie es uns geht. Wenn wir uns nämlich in der Welt ein bisschen umschauen, dann sehen wir relativ schnell, dass das nicht überall so ist. Spätestens, wenn wir aus dem reichen Westen der Welt ein bisschen in den Süden gehen, werden wir merken, dort läuft es zum Teil ganz anders. Mein Vater ist Peruaner. Ich bin nicht bei meinem Vater aufgewachsen. Ich habe also nicht wahnsinnig viel von seiner Kultur mitbekommen. Ich mag mich aber erinnern, wir haben mal zusammen zu Nacht gegessen. Und dann mein Vater hat lange in der Schweiz gelebt auch. Er lebt jetzt wieder in Peru. Und dann hat er mir so gesagt, weißt du, Michi, ich bete immer noch vor jedem Essen und bin Gott dankbar. Aber früher in meiner Jugend in Peru, meine Verwandten in Peru kommen nicht aus der Oberschicht, die kommen aus dem Elendsviertel. Und er hat gesagt, weißt du, Michi, früher in Peru, in meiner Jugend, da habe ich noch verstanden, warum ich Gott danken sage für ein Essen. In der Schweiz habe ich das angefangen völlig zu verlernen. Die Geschichte ist mir geblieben. Oder eine andere, die mich tief beeindruckt hat, ist, in meiner alten Gemeinde vor ein paar Jahren, Das war eine junge Frau, die hat einen Einsatz gemacht in Ruanda, in Afrika. So nach dem Bürgerkrieg. Und sie hat gesagt, sie hätte im Waisenhaus zwei Zwillinge angetroffen. Zwei 14-jährige Teenie-Buben. Und die haben ihre folgende Geschichte erzählt. Sie haben gesagt, unsere Eltern sind kurz nach unserer Geburt umgebracht worden. Wir hatten eine Amme. Wir haben im Busch gewohnt, die ersten drei, mit Babys, die ersten drei Monate von ihrem Leben. Sie sind auf der Straße gelandet. Keine Perspektive, niemand, der sich um sie kümmert, nichts. Und die beiden jungen Burschen haben gesagt, wir danken Gott für jedes Mal, wenn wir zu essen bekommen. Weil wir wissen nie, wo wir die nächste Mahlzeit herüberkommen. Nie. Das ist ein Zustand, den kann ich mir gar nicht vorstellen. Nicht zu wissen, wenn oder ob ich überhaupt noch mal etwas zu essen bekomme. Das ist aber noch nicht das, was mich beeindruckt hat. Es hat mich auch beeindruckt, aber was mich noch viel mehr beeindruckt hat, ist, was sie nachher gesagt haben. Wenn wir mal einen Tag nichts überkommen, Hunger haben und Durst haben, dann danken wir Gott trotzdem für seine Versorgung. So ein Mass an Dankbarkeit in zwei 14-jährigen Burschen. Ich möchte nochmal ins Wort gehen, nochmal in die Bibel hineingehen und einen Vers rausnehmen, wo ich glaube, da steckt ein Schatz drin, wenn es um das Thema Dankbarkeit geht. Und zwar ist das Epheser 5, Vers 20. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Bis jetzt habe ich hauptsächlich über Nahrungsmittel geredet. Und ja, ich behaupte nur schon, wenn ich heute Morgen die Tische ein bisschen angeschaut habe und das Buffet da draußen, alle da drinnen, wir können alle dankbar sein für die Grundversorgung, die wir einfach haben. Das ist ein Privileg. Aber mir ist bewusst, in unserem Leben dreht sich nicht immer nur alles ums Essen. Wahrscheinlich haben alle von uns irgendwo Probleme, Herausforderungen, irgendwelche Situationen, die vielleicht so schwer sind, dass wir Gott nicht können und vielleicht auch gar nicht wollen, Danke sagen dafür. Und was wird uns jetzt der Vers in diesem Zusammenhang sagen? Ich habe ein bisschen im Grundtext geforscht bei dem Vers, also in dem Fall im Griechischen. Und wie es öfters ist bei dem, das dürfen wir auch wissen, wenn man von der Grundsprache, in dem Fall eben das Griechische, in Zielsprache, das ist jetzt bei uns Deutsche übersetzt, dann ist das nicht immer ganz so einfach. Und zwar nicht nur, weil man vielleicht Wörter nicht ganz versteht, sondern auch, weil manchmal die Grundsprache gewisse Nuancen hat, wo man in der Zielsprache nicht so einfach übernehmen kann. Und dann muss man sich manchmal entscheiden, was für ein Wort nehme ich jetzt und was für eine Sinnwendung gebe ich ihm jetzt. Und ich behaupte, in diesem Vers gibt es auch so eine Nuance, die im Griechischen stärker rauskommt. Und zwar geht es genau um die kritische Stelle, wie ich finde. Und zwar da, für alles. Das für alles kann man unter anderem auch so übersetzen. Es kann auch heissen, wir sollen Gott in allem dankbar sein. Oder wir sollen ihm durch alles, was wir erleben, dankbar sein. Oder über allem, was wir erleben, dankbar sein. Dem Vater dankbar sein in Jesus Christus, weil nach Römer 8, 28, denen, die Gott liebt, alles muss zum Besten dienen. Jetzt bedeutet das aber nicht, dass alles, was uns im Leben passiert, Gottes Absicht für uns entspricht. Da bin ich überzeugt. Das ist ja wahrscheinlich auch die grosse Herausforderung, gerade wenn man den Vers einfach so sieht, ich muss Gott für alles dankbar sein. Ich glaube, die meisten von uns können ein paar Sachen aufzählen, die sie erlebt haben, wo sie sagen, ich verstehe nicht, warum ich sollte. Ich spüre keine Dankbarkeit für das, was mir dort passiert ist. Und ich glaube, dass das ist, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Gefallene Welt, was heisst das? Ich glaube, Gott hat die Welt geschaffen und hat dieser Welt gewisse Ordnungen gegeben. Und wir und die ganze Welt funktionieren heute nicht mehr in diesen Ordnungen, die Gott ihnen gegeben hat, die Gott angedenkt hat. Und weil das so ist, passieren uns Sachen, die hat Gott nicht beabsichtigt gehabt. Die haben nicht seinem Grundplan für unser Leben entsprochen. Ich habe vorher meinen Vater erwähnt. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Das war nicht Gottes Plan für mein Leben, da bin ich überzeugt. Überhaupt nicht. Es ist mir aber trotzdem passiert. Dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, hat einfach zu inneren Verletzungen und Problemen geführt in meinem Leben. Von denen habe ich lange Zeit gar nicht gewusst, dass sie überhaupt da sind. Weil es normal war. Es war nicht Gottes Absicht, mir keinen Vater zu geben. Aber es war seine Absicht, mich durch diesen Umstand durchzutragen und dort, wo die Welt an mir versagt hat, zu heilen und Wiederherstellung zu schenken. Gott ist der, der wiederherstellt. Und heute danke ich Gott nicht dafür, dass ich keinen Vater hatte, sondern ich danke ihm dafür, dass er immer mehr und mehr mich geheilt hat. Vielleicht mich immer noch am Heilen ist, wäre mir jetzt gerade nicht bewusst, aber ist möglich. Und mit mir, mich in dem hineingetragen hat und mit mir vorwärts gegangen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass es Gott gut meint mit mir und mit euch auch. Und die Dankbarkeit und dass die Überzeugung möchte ich weitertragen, auch in präsente und zukünftige Herausforderungen in meinem Leben. Die meisten von euch wissen es, ich bin momentan 50% krankgeschrieben. Glaubt mir, ich habe mir den Einstieg hier in der Gemeinde anders vorgestellt. Man merkt vielleicht momentan nicht, dass ich krankgeschrieben bin. Ich stehe da oben und mache, was ich mache und sehe wahrscheinlich ich hoffe, ich sehe einigermaßen gesund aus. Wenn ihr meine Frau fragen würdet, die könnte euch bestätigen, ich bin nicht im Vollbesitz von meinen Kräften. Und wisst ihr was? Ich habe im Fall überhaupt keine Lust mehr. Ich will endlich wieder gesund sein. Ich doktere bald über ein Jahr an dem Ganzen herum. Aber auch in dem Inne will ich Gott dankbar bleiben. Nicht für Krankheit. Ich danke Gott nicht für Krankheit. Ich glaube nicht, dass es Gottes Absicht für mich ist, dass ich in der Krankheit drinstecke. Aber es ist Gottes Absicht, mich zu tragen und mich auf den Weg von der Heilung mitzunehmen. Und für das bin ich Gott dankbar. Und ich bin Gott auch dankbar für ganz viele verschiedene Sachen, die ich sonst in meinem Leben heute und jetzt darf haben. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe ein wunderbares Zuhause, ich habe eine wunderbare neue Gemeinde. Ich musste vorher schmunzeln, als wir gesungen haben, danke für meine Arbeitsstelle. Ich habe so viel Grund, um Gott dankbar zu sein. Ich sehe es manchmal im Moment nicht. Aber ich habe so viel Grund, Gott dankbar zu sein. Ich biege langsam in die Schlusskurve rein. Epheser 5,20. Was sehe ich für ein Geheimnis in dem Vers? Ich glaube, in dem Vers gibt uns Gott eine Grundlage für einen Lebensstil von der Dankbarkeit. Das ist eine Dankbarkeit, ich behaupte, dass die ist nicht einfach eine spontane Reaktion auf Sachen, die uns gerade Freude machen. Sondern, es geht noch ein Moment. Ist gut. Wir haben vorher ein Stichwort abgemacht und das war es noch nicht. Genau, es ist nicht einfach eine spontane Reaktion auf Sachen, die uns gerade mega gut gefallen. Das auch. Aber ich behaupte, die Dankbarkeit, die hier beschrieben wird, die hat zwei konkrete Qualitäten. Das eine ist Dankbarkeit für alles, was ich da und jetzt darf haben. Ich erinnere nochmal an unser schönes, an das Buffet, das wir hatten. Ich hoffe, wir haben alle genug. Ich gehe mal davon aus. Meine Verwandten in Peru, die gehen ja auch in eine Gemeinde. Wenn wir dort gesagt hätten, hey komm, wir machen so ein ähnliches Event wie hier, jeder bringt etwas mit, dann müssten wir einfach damit rechnen, dass 50% nichts mitbringt. Und zwar nicht, weil sie geizig sind, sondern weil sie effektiv nichts haben, außer Hunger. Wir können dankbar sein für das, was wir im Da und im Jetzt haben. Und die zweite Qualität von dieser Dankbarkeit ist eine, wo ich zurückschaue auf mein Leben und sehe, was Gott mir alles gut zu tun hat in der Vergangenheit. An verschiedensten Punkten. Ich glaube, das ist besonders dann wichtig, wenn wir in einer Situation sind, wo uns dankbar sind für unseren jetzigen Moment, für den jetzigen momentanen Zustand einer schwerfällt. Dann dürfen wir darauf zurückschauen, was Gott in unserer Vergangenheit uns gut gegeben hat. Und dürfen uns bewusst sein, Gott hat sich nicht geändert, nur weil unsere Umstände sich geändert haben. Er ist immer noch gleich gut und er meint es immer noch gleich gut mit uns. Es geht mir heute Morgen nicht um einen moralischen Moralaufruf. Es ist nicht meine Botschaft ist nicht, bis gefälligst wieder dankbar. Da war völlig am Ziel vorbei. Wenn Gott uns in seinem Wort nachlegt, dass wir ihm dankbar sein sollen, dann glaube ich nicht, dass er unsere Dankbarkeit braucht, sondern dann macht er das, weil es gut ist für uns. Und ich sage euch auch, wieso. Ich glaube, wenn wir lernen, in einen Lebensstil hineinzukommen, und ich behaupte, das ist ein Training, das ist nicht etwas, ich entscheide mich heute, um dankbar zu sein, und dann funktioniert es bis an mein Lebensende. Das ist etwas, wo ich mich immer wieder entscheiden muss, um dankbar zu sein. Und ich behaupte, wenn wir lernen in dem Laufen und den Wegen so gehen, dann wird uns das davor bewahren, dass wir Gottes Güte und Gottes Liebe in unserem Leben messen anhand vom Leid, das wir erleben. Ich glaube, es gibt einen Gegenspieler Gottes, einen personifizierten. Ich rede nicht viel über ihn, ich rede auch nicht gerne über ihn, weil ich glaube, so viel Aufmerksamkeit verdient er nicht. Sagen wir es einfach so. Ich glaube, das ist ein Wesen, wo sich alle Mühe gibt, uns von Gott wegzubringen und zu trennen, weil er selber von Gott getrennt ist. Und ich glaube, er wird immer und immer und immer wieder probieren, uns vorzugaukeln, dass Gott der Schuldige ist für alles Leid, das wir erleben, und dass Gott auch noch verlangt von uns, dass wir dankbar sind dafür. Die Bibel sagt über diese Person, er ist ein Lügner von Anfang an. Ich glaube, das ist eine verdrehte Sicht auf das Ganze. Wenn Gott plötzlich der Urheber ist von meinem Leid, wie um alles in der Welt soll ich noch Hoffnung haben, dass er mich durchdreht oder mich sogar befreit daraus raus? Aber ich glaube, wenn ich lernen kann, Gott dankbar zu sein für alles, was er mir gibt, für die wunderbaren, guten Sachen, die er mir gibt, für die ich sehe und vielleicht manchmal auch für die, die ich nicht mehr sehe. Ich glaube, dass das mich in einen Lebensstil hineinführt, wo ich dieser verdrehten Ansicht widerstehen und entgehen kann. Und es geht auch nicht darum, zu sagen, dass es keinen Schmerz und keinen Mangel in unserem Leben gibt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, um das zu verleugnen. Nein, das existiert und das ist da und dem müssen wir uns stellen. Es geht bei dieser Dankbarkeit darum, dass wir verhindern, dass Schmerz und Mangel in unserem Leben in eine Autoritätsposition hineinkommt, wo uns anfängt, unser Denken und unser Handeln und unser Leben zu bestimmen und die Art und Weise, wie wir Gott sehen. Mangel ist ein ganz schlechter Definitionsfaktor für unser Leben. Ich glaube, Gott gibt uns in dem Vers einen Schlüssel. Einen Schlüssel, wie wir verhindern können, dass wir uns über den Mangel definieren. Weil wir ihm dankbar sind für das Gute, das er uns gibt. Und ein Vorbild für mich ist da der Paulus. Ich finde das manchmal schon fast paradox, wenn ich in der Bibel liest, Paulus hockt im Gefängnis, wird verleumdet, wird geschlagen, wird misshandelt. Er hockt im Gefängnis und was macht er? Er fängt an Gott anbeten. Er fängt an Gott Danke zu sagen, fängt an seine Freude Gott gegenüber auszudrücken in einer völlig abwegigen Situation drin. Und ich glaube, das ist das Ziel von dieser Dankbarkeit. Dass wir in unserem Herzen eine Freude bekommen, die so eine Qualität hat, dass sie nicht mehr oder immer weniger abhängig ist von den Sachen, die um uns herum laufen. Ich glaube, der Paulus hat das geschafft, hat das erlebt. Das ist eine Qualität von Dankbarkeit und von Freude. Die wünsche ich mir für mein Leben und die wünsche ich mir für uns alle. Mir ist beim letzten Überarbeiten von der Predigt noch etwas wichtig geworden. Das ist jetzt der Schluss. Aber mir ist noch etwas wichtig geworden zum Sagen, weil ich einfach gemerkt habe, das muss noch gesagt werden. Wenn du heute da bist und du findest keine Dankbarkeit in dir, weder für die Gegenwart noch für die Vergangenheit, und gell, ich glaube, das gibt es. Das gibt es. Das sind Zustände, die existieren. Dann ist meine Bitte an dich, bleib nicht allein damit. Vertrau dich jemandem an. Jemandem, dem du vertraust. Wenn du da in der Gemeinde vernetzt bist, jemandem von der Gemeinde. Wenn du das erste Mal da bist oder eingeladen worden bist, dann geh auf die Person zu, die dich eingeladen hat. Erzähl jemandem, was dich bedrückt. Weil ich glaube, dass Schmerz und Leid in unserem Leben zum Teil so dick und so stark werden kann, dass es uns blind macht für jegliche andere Sicht auf unser Leben. Und ich glaube, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, die eine Aussicht haben auf unser Leben. Und die uns mitnehmen können auf den Weg, den wir nicht mehr sehen, bis wir selber wieder sehen. Und bis wir wieder Grund finden, um Gott Danke zu sagen. Er lässt uns beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für so viele Sachen. Danke für den reichdeckten Tisch oder die reichdeckten Tisch, den wir heute Morgen haben dürfen. Danke für die genialen Beziehungsgeflechte, die in dieser Gemeinde existieren. Danke für die Wege, die du für die Gemeinde aufgemacht hast, mit dem Umbau und allem, was passiert ist. Danke, Jesus, dass wir in einem Land dürfen leben, wo es uns gut geht. Wir haben so viel Grund, um dankbar zu sein. Und ich bitte dich, hilf uns, dass die Dankbarkeit in unseren Herzen Grundlage werden darf. Eine Grundlage, wo wir dir darauf begegnen dürfen, Vater. Eine Grundlage, die unser Leben bestimmt. Die Grundlage, dass wir wissen dürfen, wir haben einen Gott und er meint es gut mit uns. Und er trägt uns. Und er führt uns. Und das bist du, Vater im Himmel. Amen.